Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit Tina Hüttel. Schön, dass Sie zuhören. Wer Madagaskar hört, denkt meist als erstes an Tiere. An Lemuren wie die winzigen Mausmakis etwa oder die gierige Raubkatzenart Fossa, die nirgends anders auf der Welt vorkommen und dank dem Disney-Film Madagaskar unsterblich geworden sind. Weit weniger als über die Tierwelt wissen wir aber etwas darüber, wie die Menschen dort leben. Madagaskar, der Inselstaat vor der südostafrikanischen Küste, zählt aktuell zu den ärmsten Ländern der Welt. Über 3/4 der Bevölkerung lebt von weniger als $1,90 pro Tag. Das ist ein Einkommen, das als absolute Armut definiert ist. Obwohl Kinderarbeit offiziell verboten ist, muss laut einer UNICEF-Studie von 2018 fast jedes zweite madagassische Kind arbeiten gehen.
Wenn die Eltern kein Geld haben, schicken sie die Mädchen in die Stadt, um dort zu arbeiten. Die Kultur im Süden ist so. Wenn man kein Geld hat, muss man überlegen, wer von den Kindern zur Schule gehen darf. Die Eltern entscheiden sich immer für die Jungen. Die Mädchen sind dafür gemacht, im Haushalt zu arbeiten.
Rund 2 Millionen Mädchen schuften in Madagaskar als Haushälterinnen in fremden Familien, oftmals in sklavenähnlichen Verhältnissen. An moderne Sklaverei erinnert auch die Vermittlung. Die Mädchen werden durch offizielle Agenturen angeboten oder auch auf Facebook gehandelt, nicht selten von den eigenen Eltern. Unsere Reporterin Sira Thierry hat einige von ihnen getroffen.
Sie hatten ein ganz bestimmtes Kabel, mit dem sie mich geschlagen haben. Sie haben es jedes Mal benutzt. Während ich bei ihnen war, haben sie mich jeden Tag geschlagen. Und ich habe jede Nacht geweint. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Überall auf der Haut waren Narben. Die haben so unfassbar wehgetan.
Angeline sitzt auf der Kante ihres Bettes. Die zarten Hände liegen in ihrem Schoß, fast regungslos, während sie ins Leere starrt. Die Schultern hängen tief, ihre nackten Füße streichen leicht über den Holzboden. Angeline ist klein und dünn, fast schon zerbrechlich. Obwohl sie 16 Jahre alt ist, sieht sie aus wie ein Grundschulkind. Immer wieder blitzt eine Zahnlücke hervor, während sie erzählt, was sie in den letzten 5 Jahren erlebt hat.
Ich habe nur einmal pro Tag etwas zu essen bekommen und wenn es vergammelte Reste gab. Anstatt sie wegzuschmeißen, musste ich sie essen. Obwohl ich sehr krank geworden bin, musste ich weiterarbeiten und alles alleine erledigen. Ich musste mich um die Kinder kümmern, sie zur Schule bringen und wieder abholen. Feuer machen, kochen, das ganze Haus putzen und die Wäsche mit meinen eigenen Händen waschen.
Nicht einen Cent hat sie bekommen. Angeline war 11 Jahre alt, als ausgerechnet ihre Schwester und deren Ehemann sie in die Hauptstadt von Madagaskar, Antananarivo, lockten. Knapp 3 Millionen Menschen leben hier, der Inselstaat selbst zählt 25 Millionen Bewohner. Im Zentrum der Hauptstadt leben meist die ärmeren Menschen. Es ist dreckig, überfüllt und stickig. Viele Leute hier leben auf der Straße, auch Kinder. Oben in den Bergen ist es ruhiger, die Häuser netter. Wer hier wohnt, hat oft Hausangestellte. Trotzdem spürt man die Armut an fast jeder Ecke. Seit Angeline hierher kam, ist kein Tag vergangen, an dem sie nicht misshandelt wurde. Dass ein Familienmitglied die Mädchen in die großen Städte holt, passiert oft. Meist mit der Aussicht auf ein besseres Leben und dem Versprechen, dort endlich zur Schule zu gehen. Es gibt aber auch offizielle Agenturen, die die Minderjährigen vermitteln oder ganz einfach Facebook-Gruppen. Hier bieten Eltern ihre Töchter an. Man verhandelt, macht Schnäppchen. 10 € kostet ein Hausmädchen pro Monat durchschnittlich. Der Mindestlohn liegt umgerechnet eigentlich bei 32 €. Fast die Hälfte der Mädchen sind zwischen 10 und 12 Jahre alt, wenn sie das erste Mal als Hausangestellte arbeiten. Rund 50 Mädchen sitzen an großen Holztischen im Speisesaal. Aus buntem Stoff nähen sie Untersetzer, kleine Taschen und Tischdecken. Eine junge Frau spielt Gitarre, fast alle singen mit. Einige haben selbst schon Kinder, die zwischen den Stühlen herumkrabbeln. Sie alle leben im Makani Avoko Faravuhitra, ein Heim für junge Frauen in der Hauptstadt Antananarivo. Es ist einer der nur wenigen Zufluchtsorte für Mädchen in ganz Madagaskar. Die Leiterin Hanta Randriana Rimalala kennt die traumatischen Erlebnisse, die die Heimbewohnerinnen mitbringen.
If a girl is treated nicely, that is like
Wenn ein Mädchen in Madagaskar gut behandelt wird, ist das nicht normal. Wenn du ein Mädchen schlecht behandelst, das ist normal. Und wenn eine Familie nett zu dem Mädchen ist, denkt sie sich manchmal, was ist da los, was wollen die von mir, das ist nicht normal. Deshalb reden die Leute hier überhaupt nicht mehr darüber, weil es so normal ist. Die Mädchen würden niemals zur Polizei oder zum Richter gehen und sich darüber beschweren, dass sie misshandelt werden.
Immer wieder schaut Hunter rüber zu ihrem Heim, als müsse sie die Kinder jederzeit beschützen. Sie steht oben im Garten an eine Mauer gelehnt. Unter ihr ein Volleyballfeld, ein Sandkasten, überall laufen Hühner. Hunter ist klein, vielleicht 1,55 Meter und stämmig gebaut. Vor 4 Jahren hat sie das Heim gegründet. Sie kümmert sich um Spenden und ist die wichtigste Ansprechperson für die Mädchen. Viele davon sind ehemalige Hausangestellte, die es geschafft haben, ihren Gastfamilien zu entkommen. Doch ohne Hunter wären die meisten hier wohl im Gefängnis.
Denn anstatt die Mädchen zu bezahlen, beschuldigen sie sie, Geld geklaut zu haben oder Schmuck. Dann rufen sie die Polizei. Die Polizei gibt den Fall dann weiter an den Richter, der die Mädchen dann hierher schickt, während sie auf ihr Verfahren warten. Die meisten Mädchen sind danach frei.
So wie bei Malala. Um ihre Familie zu entlasten, hat die 16-Jährige 5 Monate als Hausmädchen geschuftet. Sie sollte die Kinder zur Schule bringen und wieder abholen. Doch dann kamen immer mehr Aufgaben hinzu. 15 Stunden pro Tag musste sie putzen, waschen, im Garten arbeiten, Feuer machen, bis sie es nicht mehr ertragen hat.
Am Ende des Monats habe ich immer nach meinem Geld gefragt. Aber sie meinten immer, dass sie gerade nicht genug Geld hätten, um mich zu bezahlen. Nach einer Weile habe ich dann gesagt, dass ich gehen will, weil sie mir kein Geld gegeben haben.
Doch statt ihr Gehalt bekam sie eine Anzeige, wegen Diebstahl. Ihre Arbeitgeber beschuldigten sie, ein Handy geklaut zu haben. Dass sie eine Minderjährige zu Hause beschäftigen, war den Behörden egal.
Also haben sie mich zur Polizei genommen. Der Polizist hat dann gefragt, ob ich das Handy geklaut habe. Ich habe Nein geantwortet. Dann hat er mich mit einem Gürtel geschlagen. Von Mittwoch bis Samstag war ich eingesperrt und habe nichts zu essen bekommen.
Anstatt ihrer Haftstrafe im Gefängnis abzusitzen, hat Malala einen Platz bei Hunter im Akani Avoko Farawohitra bekommen. Ein Glücksfall, denn in den meisten Regionen in Madagaskar gibt es keine Heime. So warten viele Kinder teils jahrelang in Gefängnissen auf ihr Gerichtsverfahren. Meist ohne Betten, Decken, Fenster oder Toiletten in ihren Zellen. Doch warum landen überhaupt so viele madagassische Mädchen in sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen? Ein Grund, die große Armut auf der Insel. Rund 75% der Bevölkerung lebt von weniger als 1,90 Dollar pro Tag. Damit gehört Madagaskar zu den ärmsten Ländern der Welt. Es ist außerdem das einzige Land ohne Krieg, in dem die Menschen heute ärmer sind als noch vor 60 Jahren. Das BIP ist um über 40% gesunken. Dabei erhält kaum ein Land so viel internationale Unterstützung wie Madagaskar. Doch das Geld versickert, es kommt nicht bei den Menschen an. Seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 gibt es immer wieder wechselnde Regierungen. Auch der seit gut einem Jahr amtierende Staatspräsident André Rajoelina schafft es nicht, Stabilität herzustellen und die Korruption einzudämmen. Hunter erklärt,
wenn die Eltern kein Geld haben, schicken sie die Mädchen in die Stadt, um dort zu arbeiten. Die Kultur im Süden ist so. Wenn man kein Geld hat, muss man überlegen, wer von den Kindern zur Schule gehen darf. Die Eltern entscheiden sich immer für die Jungen. Die Mädchen sind dafür gemacht, im Haushalt zu arbeiten.
Doch auch die generelle Einstellung der Eltern sei schuld.
Es ist die Aufgabe der Eltern, Geld für ihre Kinder zu verdienen. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder, Geld für ihre Eltern zu besorgen.
Die meisten Hausangestellten kommen aus ländlichen Regionen. Hier ist die Armut oft größer als in den Städten. Viele Menschen hier leben von der Landwirtschaft. Doch im Süden herrscht seit 5 Jahren extreme Dürre. Außerdem ziehen brutale Banden durch das Land, die Dörfer terrorisieren und Seborinder rauben. Am Rande von Tulea, einem Ort im Südwesten der Insel, lebt Mirasoa mit ihrem Freund und 5 Kindern in einer Wellblechhütte. Auf 10 Quadratmetern ohne Strom und Wasser. Direkt nebenan eine kleine Straße, auf der Fahrräder und Tuk-Tuks fahren. Der Boden ist schlammig, die Luft riecht nach Rauch. Fliegen kreisen um die vielen Händler am Straßenrand, während Kinder in zerrissener Kleidung im Müll nach Essbarem stochern. Mirasoa und ihre Tochter Teransoa waschen gemeinsam die Kleidung ihrer Familie. Das Wasser hat sich dunkel gefärbt, fast schwarz. Die Wäscheleine hängt schlapp über den Dächern zweier Hütten. Gerade erst ist Tochter Teranzoa zurückgekehrt. Auch sie musste als Hausangestellte in der Hauptstadt arbeiten. Ihre Mutter erzählt, warum.
Wir leiden hier. Deshalb habe ich meine Tochter zum Arbeiten weggeschickt. Ich habe ihr gesagt, dass sie was aus ihrem Leben machen soll. Sie ist schon eine junge Frau und kann ihren Eltern helfen, so wie es sich für junge Frauen nun mal gehört. Wir mussten uns auch immer um unsere Eltern kümmern. Jetzt ist sie an der Reihe.
Ihr Gehalt, umgerechnet etwa 12 Euro, hat Teranzoa jeden Monat an ihre Familie geschickt. Doch obwohl ihr Arbeitgeber sie gut behandelt hat, nahm auch sie schnell den Bus zurück nach Hause. Das Heimweh war zu groß. Eine Entscheidung, die nicht einfach war. Denn seit ihrer Rückkehr ist das Leben für Teranzoa noch schwieriger als zuvor. Jetzt muss sie draußen schlafen, alleine unter einer Plastikplane. Ihr Stiefvater hat sie rausgeworfen. Solche Reaktionen erlebt auch Hunter immer wieder, wenn sie Kindern aus ihrem Heim helfen will.
Wenn ein Mädchen endlich frei ist und zurück nach Hause kommt, sagen die Eltern oft, dass sie wieder arbeiten gehen soll. Wenn sie dann Nein sagt, schlagen sie das Mädchen und schicken es fort. Das ist nicht einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, Familien zu trennen. Die Arbeit mit den Eltern ist eine große Herausforderung.
Die noch größere Herausforderung aber ist, den Mädchen dabei zu helfen, ihre Traumata zu bewältigen. Jede dritte Hausangestellte, die zu Hunter ins Heim kommt, wurde in ihrer Gastfamilie sexuell missbraucht. Zuflucht finden die Mädchen meist zuerst im Centre Vangy. Es ist die einzige Klinik für minderjährige Vergewaltigungsopfer in der Millionenhauptstadt. Telina Rakotunarivo arbeitet hier als Sozialarbeiterin. Die Wände ihres Behandlungszimmers sind kahl, die blaue Farbe daran fleckig. Ihr gegenüber sitzt ein junges Mädchen mit ihrem besorgten Vater. Ihr gelingt es kaum zu sprechen. Über 700 Kinder kamen 2018 hierher. Doch nicht alle schaffen den Weg in die Klinik. Die Zahl der eigentlichen Opfer sei deshalb viel höher. Telina erinnert sich vor allem an eine 12-jährige Hausangestellte, die zu ihr kam.
Jeden Abend, als der Mann betrunken nach Hause kam, hat er das Mädchen vergewaltigt, vor seiner Frau und seinen Kindern, weil es nur einen Raum gab. Nach einiger Zeit war die Frau dann so eifersüchtig, dass sie das Mädchen mit einem heißen Löffel und mit Holzkohle verbrannt hat. Das ist unglaublich heiß, glauben Sie mir. Sie hat ihren ganzen Körper verbrannt, ihr Gesicht und ihre Ohren verunstaltet. Zum Glück konnte das Mädchen fliehen. Eine Nachbarin hat sie dann zu uns gebracht.
Zu diesem Zeitpunkt war die 12-Jährige bereits schwanger. Was in Madagaskar hinter geschlossenen Türen passiert, ist kein Geheimnis. Selbst Angestellte großer internationaler Organisationen beschäftigen Minderjährige privat zu Hause, erzählt eine UNICEF-Mitarbeiterin, die nicht namentlich genannt werden möchte. Und trotzdem, die Regierung greift nicht durch. Zwar werden Abteilungen aufgestockt, Mitarbeiter geschult, etwas Geld investiert, doch die Korruption siegt auch hier. Oft stecken Polizei und Gastfamilien unter einer Decke. Das zeigen auch die Zahlen aus dem Centre Vangy. Nach der ärztlichen Untersuchung meldet die Klinik die Sexualverbrechen der Polizei für Moral- und Jugendschutz. 2018 wurden 202 Personen verurteilt, 108 kamen gegen Kaution wieder frei. Dabei gab es mehr als 700 bestätigte Fälle. In Hunters Heim ist die Prävention deshalb am wichtigsten.
Wir arbeiten sehr hart daran, dass die Mädchen nie wieder in solchen Situationen landen. Ich erkläre ihnen, dass es auch andere Wege gibt, um Geld zu verdienen und dass sie ein Recht darauf haben, zur Schule zu gehen oder eine Ausbildung zu machen. Das größte Problem ist, wenn die Mädchen nicht mehr an sich und ihre Zukunft glauben.
In einem kleinen Haus mit rosa Wänden, direkt an einem Berg mit bestem Blick über die Hauptstadt Antananarivo, dröhnen pausenlos die Geräusche mehrerer Föhne. Zwei Mädchen sitzen auf Stühlen vor einem Spiegel. Ihre Blicke folgen jeder noch so kleinen Bewegung der Jungfrauen hinter ihnen. Mit Bürsten und heißer Luft ziehen sie so lange an den krausen Haaren, bis sie glatt sind. Diese Mädchen sollen bald als Friseurinnen arbeiten. Andere lernen kochen oder sie kellnern im Social Restaurant, das Hunter vor einigen Wochen neben ihrem Heim eröffnet hat. Doch die meisten Kinder müssen erst einmal lesen und schreiben lernen, denn die wenigsten hier haben jemals eine Schule besucht. Ihr größter Ansporn, Hunter selbst.
Ich war in genau der gleichen Situation, als ich klein war. Wenn ich nicht in so ein Heim gekommen wäre, hätte ich das alles nicht geschafft. Und wenn ich das geschafft habe, warum sollten die Mädchen nicht auch etwas aus ihrem Leben machen? Wenn wir Sozialarbeiterinnen uns alle zusammentun würden, davon träume ich nachts, und dann der Regierung etwas vorschlagen würden. Aber alles ist eine Herausforderung in Madagaskar. Alles, alles.
Everything, everything.
Und dennoch, sie glaubt fest daran, dass sie und alle anderen Frauen auf der Insel irgendwann einmal ein besseres Leben haben werden.
Das war Sira Thierry aus Madagaskar und wir sprechen weiter darüber, wie junge Mädchen als Hausangestellte gehandelt und auch misshandelt werden. Dazu begrüße ich Annette Niederfranke bei uns. Sie ist die Direktorin der deutschen Repräsentanz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Das ist die älteste UN-Organisation und sie setzt sich weltweit für Arbeits- und Sozialstandards ein.
Guten Tag.
Wir haben ja gerade die Reportage aus Madagaskar gehört, in der junge Mädchen als Hausangestellte ausgebeutet werden. Wie sieht eigentlich deren rechtliche Situation aus? Gibt es da verbindliche internationale Normen, die Schutz bieten?
Es gibt tatsächlich zwei Normen, für die die Internationale Arbeitsorganisation auch verantwortlich ist, die einmal festlegt, wie das Mindestalter für Kinderarbeit sein darf, nämlich roundabout bei 14, 15 Jahren und vor allem festlegt, dass Kinder in keinem Fall ihre verbrieften Rechte auf Bildung, ihre verbrieften Rechte auf Gesundheit, auf Unversehrtheit, dass sie diese verbrieften Rechte tatsächlich bekommen. Das ist ein Menschenrecht. Und damit verbunden ist eine zweite Norm, die nochmal nachgelegt wurde ein paar Jahre später, nämlich wo die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, also sexueller Missbrauch, Kinderpornografie, Versklavung, nochmal deutlich reguliert wurden und dieses als internationales Menschenrecht tatsächlich zugesprochen wird.
Ganz konkret jetzt für Madagaskar. Was tun Sie als ILO vor Ort? Sind Sie da engagiert? Gibt es da ein Monitoring?
Also wir sind in allen Ländern engagiert und wir sind immer so engagiert, dass wir mit den Regierungen zusammenarbeiten, dass wir aber auch mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, mit Gewerkschaften, in dem Fall, wo es geht, auch mit Arbeitgebern. Der Bereich der Hausarbeit und der informellen Arbeit ist ein schwieriger Bereich. Wir haben dort keine Gewerkschaften, wir haben dort oft Arbeiten in der Unsicherheit. Deswegen gehen wir niederschwellig dran. Wir versuchen über die Familien an die Kinder heranzukommen, Kontakt zu haben. Und wir machen eigentlich drei Dinge. Wir versuchen den Eltern Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen, denn ein Grund für Kinderarbeit ist oft mangelndes Einkommen und Armut. Wir sind zweitens dabei zu sensibilisieren, dass Kinderarbeit tatsächlich Verletzung von Menschenrechten ist in dieser Form. Das ist vielen nicht bewusst, auch vielen in Madagaskar nicht. Und drittens versuchen wir für die Kinder Perspektiven auf Bildung niederschwellig zu geben, kostenfrei. Diese Trias ist eigentlich immer der entscheidende Punkt.
Dieser Handel mit jungen Mädchen als Hausangestellte ist ja ein Riesenmarkt. Gibt es da eigentlich irgendwelche Zahlen? Kann man den beziffern?
Vielleicht müssen wir erstmal insgesamt anfangen und sagen, dass 152 Millionen Jungen und Mädchen in Kinderarbeit sind. Und davon 73 Millionen, das ist nämlich die Hälfte, in den schlimmsten Formen. Und wir können nur vermuten, dass diese Form der Hausarbeit, diese Form der Ausbeutung eben genau das auch widerspiegelt.
Mich würde noch interessieren, wie alt sind die Kinder in der Regel, die dann zur Hausarbeit gehandelt werden?
Knapp die Hälfte aller Kinder sind jünger als 11 Jahre. Sie haben oft Fünfjährige schon, die eingesetzt werden, auf Feldern, aber eben auch im Haushalt. Und verbunden damit ist sehr, sehr häufig ein sexueller Missbrauch, eine Ausbeutung. Und man kann sagen, knapp ein Viertel der Beschäftigung findet wirklich unter gefährlichen Umständen statt, die Leib und Leben und vor allem auch psychisches Wohlergehen der Kinder betreffen.
Kann man es eigentlich auch an Regionen festmachen, wo es besonders schlimm ist?
Also was wir insgesamt sehen, ist, dass Afrika ein Kontinent ist, der ein sehr großes Problem hat mit Kinderarbeit. vor allem im informellen Bereich, und Hausarbeit gehört dazu. Dazu gehört aber auch Landwirtschaft. Trotzdem ist Afrika ein entscheidender Punkt. Zweiter Kontinent stark betroffen ist Asien, dann aber auch Südamerika und die arabischen Länder, wobei man da am wenigsten reinschauen kann. Wichtiger Punkt ist, dass man sagen muss, sehr, sehr häufig gelangen die Kinder in Kinderarbeit, ja, durch Agenturen und durch private Vermittler. Man kann auch sagen, Verbrecher, mafiöse Strukturen. Aber es sind zum größten Teil auch die Eltern, die diese Vermittlung sozusagen anleiern, oft weil sie gar nicht wissen, was sie ihren Kindern damit antun, oft weil es einfach Not und Armut ist. Und das macht es umso schwieriger, daran zu kommen.
Wenn man jetzt überlegt, wo kann man ansetzen bei der Bekämpfung des Problems? Einen Herd haben Sie am Anfang schon genannt, bei den Eltern, die das ja oft aus absoluter Armut machen. Wenn wir jetzt aber die Agenturen angucken oder auch den Internethandel, was gibt es denn da für Möglichkeiten?
Also ich glaube, dass wir ohne Regulierung in diesem Bereich nicht weiterkommen. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Internationale Arbeitsorganisation vor Jahren zwei wichtige Normen auf den Weg gebracht hat. Das eine ist eine Norm, die häusliche Arbeit regelt, nämlich Kinderarbeit verbietet im Haushalt in diesen schlimmsten Formen, die regelt, wie die Einkommensverhältnisse sein sollen, nämlich Mindestlohn, die regelt, wie die Ruhezeiten sein sollen, die regelt, welche Rechte die Menschen haben. Und indem ich diese Konvention habe und Länder sie ratifizieren, müssen sie in nationales Recht umsetzen. Für den Fall von Madagaskar bedeutet dies, Madagaskar hat diese Norm ratifiziert 2019 und muss sie jetzt in nationales Recht umsetzen. Das heißt dann auch kontrollieren, wie das tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für den Bereich der Vermittlung von Menschen in Arbeit. Wir haben auch eine Norm, die reguliert, dass gerade private Vermittlungsagenturen, welche Rechte und Möglichkeiten, welche Pflichten sie haben. Und auch hier gibt es die Normierung, dass es die eben nicht in Kinderarbeit vermitteln dürfen. Und auch da ist es so, dass wenn die Länder das ratifizieren, und das sollen sie, dass sie dann dafür Sorge tragen müssen, das auch zu kontrollieren.
Wenn Sie jetzt eine Prognose wagen, Madagaskar hat also ratifiziert 2019, wir werden eine Verbesserung erleben dort an der Situation?
Wir werden vor allem erleben, dass die Weltgemeinschaft darauf schaut, wie das Land damit umgeht. Das heißt, es gibt Reportingpflichten, es gibt die Möglichkeit, Madagaskar auch vor entsprechende Gremien in der UN zu zitieren, wenn es Verletzungen gibt. Das heißt, es gibt eine Aufmerksamkeit. Es gibt dieses Raus aus dem Dunkelfeld, raus aus der Illegalität, raus aus der Privatheit.
Annette Niederfranke, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Und auch ich verabschiede mich. Mein Name ist Tina Hüttel und ich freue mich, wenn Sie unseren Weltzeit-Podcast regelmäßig hören. Im nächsten geht es um ein geplantes Lithiumbergwerk in Portugal, das die Bürger jedoch vehement bekämpfen. Tschüss und bis bald.